Ja gut, da allerseits, Markus Kafka hier. Folge 2 bei Never Forget, meine 10 persönlichen Lieblingsmusikvideos der 90er. In dieser Folge könnte es sein, dass uns die Beastie Boys begegnen. Jetzt seid ihr bestimmt total gespannt, mit welchem Video. Ja, bleibt dran.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.
Welcome back zu Teil 2 der zweiten Doppelfolge in der zweiten Staffel Never Forget, der 90er-Podcast. Es geht immer noch um die 10 besten Musikvideos der 90er, according to Markus Kafka. Eigentlich auch according to uns, denn wir sind uns da, glaube ich, relativ einig, dass das tatsächlich sehr nicht nur bildgewaltige Videos waren und sind, über die wir gesprochen haben und jetzt weitersprechen werden, sondern eben auch welche mit sehr großem Impact, die über die, und darüber wird noch zu reden sein, die auch für das Phänomen oder Genre der Musikvideos an sich in den 90ern standen, wie sie heute aus Gründen vielleicht nicht mehr oder eben doch produziert werden. Da interessiert mich natürlich auch Markus' professionelle Sicht darauf. Herzlich willkommen zurück, Markus. Schön, dass du immer noch da bist.
Hello again. Tag allerseits.
Seit 2 Wochen sitzen wir jetzt hier und warten, bis es endlich weitergehen kann. Die Bärte sind lang geworden, die Fingernägel müsste man mal wieder schneiden, der Kaffee ist schal. Aber schön, dass wir alle noch hier so beisammen sitzen. Draußen ist eh kaltes Wetter.
Noch lachst du über die Bärte. Ich habe gleich eine Überraschung für euch.
Ah, über Bärte.
Ja, warte mal ab.
Markus, ich wollte dich mal eingehen, fragen, jetzt bist du jetzt zu Gast in einem Podcast. Du betreibst ja eigentlich aber auch gerade selbst sehr erfolgreich einen mit Jennifer Weiss, der Sängerin von Jennifer Rostock, mit dem schönen Titel Fuck You Very, Very Much.
Das piepen wir hier nicht weg.
Genau. Wie auch später, es kommen heute noch einige unflätige Ausdrücke, die wir, glaube ich, aus Gründen des Nichts-Geschichtsrevisionismus beibehalten.
Gab's da? Gab es da eigentlich Probleme, dass diesen Titel in einem öffentlich-rechtlichen Medium?
Der ist ja auch bei der honorigen in der ARD-Mediathek, so wie überall, wo man sonst vernünftige Podcasts hören kann, gibt es den. Sagt da einer der Konsuln von der ARD, jetzt Leute, bitte, das kann man doch auch anders ausdrücken.
Nee, der wurde eigentlich relativ entspannt abgenickt. Das Problem, das wir nicht so ganz auf dem Schirm hatten, ist, dass wann immer wir was auf den Socials posten dazu, wird es runtergeregelt vom Algorithmus, weil es unflätige Ausdrücke enthält. Und ein Post ist, glaube ich, sogar komplett gesperrt worden bei Instagram. Also da kann man den noch so oft schreiben, so hey, das ist nur der Titel, das ist inhaltlich komplett unbedenklich, was wir da machen.
Das ist so absurd. Es gibt ja sogar, wenn ich einen Post sehe, wo das Wort Sex drin vorkommt, Sex, 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 ich sag's einfach dreimal ins Mikro, da wird dann das E, kommt ein Sternchen hin oder so, weil der Algorithmus auch erkennt, hier steht das Wort Sex.
Es ist wirklich absurd. Und,
also so behilft man sich dann mit so Comicblasen oder dass man dann so eine Raute und Sternchen statt dem Fuck hat, oder?
Wie eine lustige Taschenbücher. Wir mussten es jetzt in den Posts, in den Reels, die wir gepostet haben, erwähnen wir den Titel nicht mehr. Und wenn wir es schreiben, dann gibt es halt Sternchen. Und trotzdem ist es so, dass wenn man einmal auf dem Radar mit sowas erscheint von Meta, dann hat man es sehr schwer da wieder.
Dann kommt die Karma-Police angefangen.
Dann kommt die Karma-Police, genau.
Kommst nicht mehr in die Spur.
Aber any regrets, also würdet ihr es rückwirkend anders machen oder sagt ihr, nein, so heißen wir einfach und sorry?
Ja, würden wir wieder so machen, weil es halt wirklich so innerhalb kürzester Zeit so eine Marke geworden ist auch. Und das ist ja auch ein catchy Titel und sagt ja auch, passt ja auch zum Inhalt und Dann ist halt Social Media mäßig nicht so viel los, aber wichtig ist, die Leute hören den.
Kurz zum Inhalt, wer es noch nicht weiß, hier einiger Nachholbedarf. Es geht um die größten Streitigkeiten, die größten Beefs in Rock und Pop sozusagen. Und das Konzept ist immer so, dass einer von euch bereitet sich irgendwie sehr gut drauf vor. Und die andere weiß eigentlich gar nicht so recht, was passiert und muss spontan darauf reagieren. Mhm. Sowas funktioniert ja eigentlich auch nur, wenn man eine sehr gute, ich sage immer noch Chemie, nicht Chemie, zueinander hat. Ihr habt ja auch schon einiges an Vergangenheit hinter euch. Ich glaube, zum ersten Mal habt ihr zusammen vor knapp 10 Jahren bei Deluxe Music, wo du diverse Formate moderierst, zusammen eine Show gemacht. War das eure erste Begegnung? Und ihr habt dann so gedacht, das war ganz cool, wir müssen irgendwann nochmal was Richtiges draus machen. Und dann vergehen die Jahre, weil jeder so in seinen Projekten eingespannt ist, bis man dann sagt, hey, jetzt Nägel mit Köpfen, wir machen jetzt was bei der ARD, oder?
Ich habe Jennifer Rostock schon mal interviewt, die Band, bei der Jennifer Sängerin war. Und da haben wir uns auch schon gut verstanden. Und dann haben wir uns genau bei Deluxe Music wieder getroffen und waren da aber auch halt KollegInnen und jeder hatte ja sein Format da und ich habe dann irgendwann Jennifers Format sozusagen mit übernommen und da haben wir aber auch noch nicht wirklich gewusst, dass wir später mal einen Podcast zusammen machen würden, aber als es an uns herangetragen wurde, haben wir beide sofort Ja gesagt, weil wir wussten, wir kommen sehr gut miteinander aus und ich fand die Paarung auch wirklich super, weil sie Frau, deutlich jünger als ich, da nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen. Selbst Musikerin und ich eben alter weißer Mann, Journalist. Und so in der Kombi funktioniert das wirklich ganz gut.
Mhm. Habt ihr, es geht ja wie gesagt um die großen Beefs, also Blur, Oasis zum Beispiel gibt es eine Folge, Eminem und Moby gibt es eine Folge, läuft aktuell in der zweiten Staffel. Hattest du als jemand, der selbst so nah dran ist an den Leuten, auch selbst mal irgendeinen persönlichen Beef mit irgendjemand? Über den du hier sprechen
außer
kannst.
Außer mit Bon Jovi.
Außer mit Bon Jovi.
Nee, hatte ich nie. Also schon gar nicht irgendwie unter Kolleginnen, Kollegen. Ich bin auch wirklich, ich würde mich selbst als konfliktscheu bezeichnen. Mhm. Also ich arbeite schon, wenn's in Beziehungen was zu klären gibt, dann bin ich da schon am Start, aber ansonsten bin ich jetzt niemand, der eine Konfrontation sucht, sondern ich bin dann sehr diplomatisch und sehr gechillt und dann ist das eigentlich auch schon in den meisten Fällen im Keim.
Das hatte ich schon damals von Nils Ruf unterschieden.
Da war der Unterschied, der war durchaus zu merken, ja, dass wir so aus ganz anderem Holz geschnitzt sind.
Beobachtet ihr, dass sich so Konflikte, also ihr greift ja auch historische auf, aber auch ziemlich aktuelle, dass sich so Konfliktlösungsmechanismen irgendwie ändern? Also streitet man heute anders als vor 20, 30 Jahren, auch im Pop?
Auf jeden Fall. Also Social Media hat natürlich alles verändert. Jetzt wird ja vornehmlich über Social Media gestritten und das ist dann kurz mal sehr intensiv. Und was ja daran neu ist, ist, dass sich ja dann auch noch so die Follower gegenseitig beefen. Das gab es ja dann vor 30 Jahren auch noch nicht. Da wurde das ja, ne, mussten die anderen draußen bleiben, die konnten sozusagen nur zugucken und zuhören. Das ist ein großer Unterschied und das ist halt jetzt auch bedingt durch Social Media immer viel schneller vorbei ist alles. Mhm. Es kocht kurz mal richtig hoch und dann vier Wochen später redet schon wieder keine
Sau
drüber.
Dann wird die nächste Sau durch.
Also einfach wie Stefan Social Media gar nicht nutzen und gar nicht mitkriegen, was da war.
Ja, und so lebe ich in einer behüteten Welt, die fernab jeglicher Realität stattfindet.
Es sind ja auch nicht nur die Acts, Namen, Popstars, Rapper, wer auch immer, Rapperin selbst, die sich daran bebiefen oder wie immer man das nennt, sondern du hast gerade gesagt, auch die Fanscharen, die da ja mit bewusst oder unbewusst mit reingeholt werden. Also schau dir einfach mal die Power an von den Swifties oder von der BTS-Army zum Beispiel.
Ja, sämtliche Deutschrap-Acts, die, also da ist ja teilweise schon ein sehr rauer Umgangston auch unter den Fans. Das ist jetzt noch euphemistisch. Also da, gut, brauche ich euch ja nicht erzählen, was auf Social Media generell abgeht, zu allen Dingen, die vermeintlich polarisieren. Aber ja, das hat sich eindeutig geändert, wie ein Beef abläuft heutzutage, verglichen mit früher.
Wir steigen in unseren fortgesetzten Countdown ein der 10 besten Musikclips according to Markus Kafka und starten mit einem Clip, der auch sehr, sehr, sehr polarisiert hat, super kontrovers ist und ich spreche einfach mal so aus, wie der heißt, obwohl die Band das selbst gar nicht mehr live so vorträgt, da heißt der Song eigentlich nur noch Change My Pitch Up, aber 1997 hieß der immer noch Smack My Pitch Up, The Prodigy. Markus, wieso hast du diesen, also ich kann mir vorstellen, warum du diesen Song ausgewählt hast. Wollen wir kurz beschreiben, worum es da geht, für die, die es nicht kennen, weil so oft konnte man den gar nicht sehen.
Nee.
Also der war ja nicht im Tagesprogramm, auf MTV war, sondern immer sehr spät zu sehen. Da gab es, glaube ich, auch keine zensierte Version, oder? Es gab nur die.
Nee, kenne auch nur die, wo wirklich alles zu sehen
Sex
ist.
Sex and Violence.
Es ist ja, du müsstest das ganze Video zensieren. Es ist ja eine Szene nach der anderen.
Genau, da ist ja wenig.
Ja.
Genau. Also worum geht's?
There's no sex in your violence, fällt mir gerade eine Songzeile von Bush. Entschuldigung,
und meine das erste Rednecks-Album Sex and Violins. Scheiße, gell, wir sind immer noch in einem 90er.
Da holt er ja Dinge raus. Das ist ein da, zu Recht ein 90er-Podcast. Ja, bei diesem Video, was sieht man? Man sieht so aus, wie nennt man denn diese Perspektive? Nicht Point of View, sondern also die Subjektive. Ja, also genau. So, als hätte man, es war ja auch so, dass die handelnde Person in dem Video, die hatte eine Kamera
genau.
auf dem Kopf.
Genau.
Und also man sieht alles aus deren Blickwinkel, aus deren Sicht. Geht los, dass es wird sich ein bisschen aufgebrezelt, um um Party zu machen,
ja.
Koks gezogen und dann geht's ab in Club und da kommt's schon zu mehreren sexuellen Übergriffen und also so Frauen werden betatscht, Typen ja. kriegen eine aufs Maul, dann geht's in einen Stripclub, da ist es dann, geht's ähnlich weiter, es werden Drogen genommen, irgendwann folgt man dieser Person auf die Toilette, da wird dann auch noch werden Drogen gespritzt, nicht mehr nur gezogen und
heftig abgekotzt.
Alter. Heftig, richtig heftig abgekotzt und also es ist wirklich nur Sex, Gewalt, Drogen und dann sieht man, wie diese Person aus der Stripbar eine Stripperin mit nach Hause nimmt und dann kommt, also die haben dann Sex. Und
dann heißt fuck you very, very much.
Dann heißt fuck you very, very much. Und die letzte Einstellung im Video, das ist halt einer der geilsten Twists ja. in der Musikvideo-Historie. Da sieht man dann, dass es eine junge, hübsche, blonde Frau ist, die diesen 4 Minuten Mayhem veranstaltet hat. Und ja. Also man ist natürlich auch so konditioniert in seiner Denke, aber man denkt halt die ganze Zeit, das ist ein Typ, das ist ein Arschloch. Und
ja.
Aber es ist diese hübsche blonde Frau und als ich das erste Mal gesehen habe, das Video, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Also Jonas Ackerlund ist der Regisseur, Mann, dessen Arbeit ich eh schon sehr, sehr geschätzt habe zu der Zeit und der lustigerweise ja auch mal knapp 2 Jahre Schlagzeuger bei Bathory war, der schwedischen Death Black Metal Band, ja. Also ist Schwede und
vor allem aber auch sehr viele, also seinen Lands Männern und Frauen treu geblieben, auch ganz viele Roxette-Videos,
ja.
die ja überhaupt nichts mit Smack My Bitch zu tun haben, gedreht.
Ja, und
ein bunter Hund.
Der hat dieses Video gemacht und das war halt für mich so eine Ansage und ich hatte dann The Prodigy bei Viva 2 dann zum Interview da und wir haben ja bei Viva 2 haben wir das tatsächlich auch ein paar Mal ins Tagesprogramm gesneakt.
Oh, wow.
Da mussten wir auch einmal richtig abdrücken bei der Landesmedienzentrale.
Oh, wow.
Gab eine fette Strafe. Und Liam Howlett meinte dann zu mir so, wir haben diesen Song gemacht, von dem wir wussten, den spielt keine Sau im Radio, also machen wir auch ein Video, von dem wir wissen, das spielt keine Sau im Fernsehen. Und dann meinte ich so, doch wir. Wir spielen den, der ist bei uns auf Rotation. Und das fand er dann sehr, sehr lustig. Und ja, also das Video ist halt eine unfassbare Ansage und deswegen auch so relativ weit oben in meinen Top 10.
Ich fand es aus zwei Hinsichten sehr, sehr mutig. Also es war die dritte Single aus The Fat of the Land, diesem Album, das damals, glaube ich, seit 1,5 Jahren so immer angekündigt wurde und dann ja. kam aber so eine Single, dann kam erst Firestarter natürlich, mhm. was ja auch schon ein sehr kontroverser Clip war,
ja.
wo auch anscheinend besorgte britische Eltern irgendwie bei MTV Europe damals noch angerufen haben und gesagt, was soll denn dieser Teufel da im Fernsehen? Mhm. So, aber es war noch relativ harmlos im Vergleich. Also es ist halt einfach ein wild frisierter Mensch, der in so einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel ja. vor sich hin raved und so. Dann das Breathe-Video, glaube ich, ein halbes Jahr später erst und so, also eigentlich in vielerlei Hinsicht ja auch so, also das Vorbild waren natürlich auch irgendwie die Sex Pistols, die haben ja auch ja. viel mit diesen Union Jacks gearbeitet, also dieses neues Verständnis 20 Jahre später von Punk, aber auch so ein ähnlicher Einschlag wie damals Anarchy in the UK und God Save the Queen, Firestarter und Breathe hintereinander zu veröffentlichen.
Und plötzlich war da jemand Frontmann, der vorher in erster Linie Tänzer war.
Genau, der ja. auch nicht gesungen hat oder ja. so, also der ja wirklich nur ein sehr wilder Tänzer war. tanzt er wirklich wie der Teufel, wie man so schön sagt. Und dann nach diesen riesigen Welthits und so einfach einen Song zu veröffentlichen, wo man weiß, der wird nicht stattfinden. So, den wird niemand spielen und so. Allein schon das irgendwie mutig, war vielleicht aber auch eine wichtige Imagekorrektur, also von diesen riesen Stars, die The Prodigy damals waren, auch zu sagen, so, wir bleiben immer noch so im Underground. Also vielleicht auch, um nochmal kurz Guns N' Roses ins Spiel zu bringen, nach Use Your Illusion dann einfach dieses Spaghetti-Album mit lauter Punk-Covers zu veröffentlichen, um zu sagen, wir sind immer noch total down. Und so, und das erste Album von The Prodigy nach The Fat of the Land war ja auch so ein Mixtape von Liam Howlett, diese Dirt Chamber Sessions und so, also was ja auch total knarzig war und überhaupt nicht hitgeladen war. Anders, aber auch natürlich der viel smartere Move, noch irgendwie dieses Geschlechtsspiel. Also du hast auf der einen Seite einen Song, der Smack My Bitch Up heißt, was ein Sample ist von den Ultramagnetic MCs. Da haben sie sich ja zumindest auch immer so drauf rausgelegt, das ist ja nicht unsere Meinung, wir nehmen ja nur irgendwie so, was jemand anders schon mal davor gesagt hat, aber natürlich eine offensichtlich frauenverachtende Message. Dann aber im Videoclip eine Protagonistin eben so zu haben, also sich auch da irgendwie so diesen Vorwürfen pro aktiv irgendwie zu begegnen.
Ja.
Und das einzige Cover, was auf The Fat of the Land ist, von einer Band, die du vorhin auch schon sehr angesprochen hast, eine Band, die man gar nicht genug loben kann, L7, also eine All-Female, in dem Fall muss man sagen, Grunge-Band Fuel My Fire.
Ja.
Also auch da, die hätten ja auch die Sex Pistols covern können oder sowas. Also immerhin, also so in der zweiten Ebene war da schon auch ein bisschen mehr Köpfchen dabei.
Ja, total. Sagen. Ja.
Fuel My Fire war immer eine der Songs, der ich, als ich noch Indie-DJ war, zum Beispiel im unsäglichen Atomic Café, wenn ich da immer, wenn sich Leute einfach so sehr, sehr spät schon irgendwas gewünscht haben, was man partout nicht mehr spielen wollte, wie Song 2 oder sowas, habe ich auf dem anderen Kopfhörer immer People Like You Just Fuel My Fire von L7 gehört.
Ja, smart.
Sowieso eine, also das baue ich jetzt hier einfach ein. Ich wollte dich sowieso auch zu deinem DJ-Verhalten mal irgendwie fragen. Wo ich schon über mein eigenes ignorantes DJ-Verhalten irgendwie spreche. Du, das ist ja auch nochmal so eine Parallelkarriere von dir, die ähnlich illustrer ist wie die Outlets, die Medienoutlets, in denen du stattfindest, dass dich kann man ja praktisch ja auch für alles buchen, oder? Also du bist A irgendwie dir Namen gemacht, das Synthie-Pop und Indie-DJ, dann vor allem ja aber auch ein großer Household-Name in der Metal-Szene irgendwie geworden. Wenn man in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei dir auf einer Party war, da kam ja eigentlich nur noch Techno und House. Also, das
bucht ihn auch für die nächste Karnevalsparty.
Der kann auch Schlager, der kann auch, der spielt euch auch den Nippel. Also,
das kann er nicht.
Also, gibt's, also ist das einfach, ist das, siehst du, also so vermute ich's auch die, Interviewpartnerin, die du hast. Also das sind ja offensichtlich auch oft Leute, wo man sagt, wie kommt er denn an die? Also HP Baxter zu interviewen, Ray Garvey zu interviewen, ist das immer einfach noch diese Fanboy, diese Teenage-Boy Neugierde an dir, sich dich in irgendwas reinzufuchsen, wo du noch keine Berührungspunkte dazu hattest? Weil ich vermute mal, dass Techno erst relativ spät in deinem Leben so dazugekommen ist, dass man sich sowas auch erobern kann.
Ja, es ist so. Also das ist so dieses Nerdtum, diese nicht enden wollende Neugierde, dieser Wille auch, Dinge vielleicht vor anderen zu entdecken oder Dinge, von denen man das Gefühl hat, die habe ich jetzt irgendwie verpasst, die habe ich nicht auf dem Schirm, aber das ist ja nicht ganz uninteressant, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen reinfuchsen. Und generell ist es halt bei mir so, also wenn man jetzt mal diese ganzen Musikstile, die ich beackert habe in der Öffentlichkeit als Moderator oder als DJ oder so, wenn man die mal nebeneinander stellt, dann sieht es im ersten Moment so mal ein bisschen wirr aus und unvereinbar. Aber wenn man dann weiß, wie ich immer schon an Musik herangegangen bin, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so verwirrend, weil das einzige Kriterium für mich in Bezug auf Musik war immer, berührt die mich oder berührt die mich nicht? Macht die irgendwas mit mir oder macht die nichts mit mir?
Der Grund, warum ich nie Metal gehört habe.
Weil es nichts mit dir macht.
Ja. Eine Zeit lang hat mich Metal halt total berührt, weil wahrscheinlich, weil ich einfach mal testen wollte, wie extrem kann Musik für mich sein. Und ich bin da dann vom Metal auch relativ nahtlos zu krassen Drum and Bass übergegangen, weil ich gemerkt habe, dass das eine ähnliche Intensität hat. Und dann bin ich von Drum and Bass dann auch schnell beim Techno gelandet, so 97, 98 um den Dreh. Also das war immer so mein Hauptkriterium. Und deswegen funktioniert das auch so, dass ich beim Wacken moderieren kann. Und ich habe am Samstag beim Wacken moderiert und am Sonntag bei Sonne, Mond und Sterne aufgelegt. Und was für viele so total irre klang, wenn ich zu denen gesagt habe, ich fahre jetzt nach Thüringen und lege beim SMS auf, vom Wacken weg, war für mich total normal.
Ja. Nur nicht die Sets vertauschen, aus Versehen.
Also wenn ich, genau, aber selbst...
Wobei, das würde vielleicht sogar, dass in beiden Lagern die Fans aufgeschlossen genug sind, um...
Müssen wir mal probieren.
gibt's denn ein Genre, zu dem du so gar keinen Zugang findest, trotz aller Weltoffenheit und prinzipiellem Interesse, dass du sagst, ich würde so gerne, dass es mich berührt, aber it just won't do it.
Also Schlager, klar.
Ja.
Das beleidigt wirklich meine Intelligenz. Und zu Jazz hatte ich auch nie einen Zugang. Also
ja, Jazz ist anders.
Ja. Genau. Aber ansonsten habe ich alles schon mal irgendwie durchgearbeitet.
Zum Beispiel auch Hip-Hop. Und jetzt kommen wir zu einer Band, die hier noch überhaupt nicht stattgefunden hat. Nur vorhin kurz in Anmerkung, dass es eine Band ist, die man nicht interviewen kann. Eins der ersten Videos, an das man assoziativ denkt, wenn man an die 90er zurückdenkt. Beastie Boys mit Sabotage.
Ja.
So, ich wünsche mir von euch jetzt Folgendes. Rolle vorwärts, springt weit in den Januar 1994 hinein. Ich habe eben was mit Bärten angekündigt und ich habe euch was mitgebracht.
Ach, deswegen.
Das könnt ihr als Podcast-Hörer und Hörerin jetzt nicht sehen, aber ich wünsche mir, dass ihr für die nächsten 3 Minuten euch jetzt jeder hier, der Gast zuerst, sucht ihr bitte einen aus.
Fabian verteilt hier Faschingsschnauze.
Eigentlich müsste ich ja dann passend zu meiner Haarfarbe einen weißen nehmen, ne?
Schlohweiß. Wir verlosen die auch später.
Getragen von Markus Kafka.
Genau, unsere verlosen wir nicht, unsere werden entsorgt, aber die von Markus.
Wobei, ich nehme einen schwarzen, weil ich immer schon mal aussehen wollte wie Gomez Adams von der Adams Family.
Oder wie Freddie Mercury, wenn er dein Alter erreicht hätte.
Das Problem ist, die kleben hier alle schon aneinander.
Ja, die sind auch benutzt schon alle.
Viel Spaß haben, die auseinanderzudröseln.
Nimm dir ruhig mehrere. So. Stefan kriegt auch noch einen.
Sehr gern.
Ah, der ist jetzt total blöd.
Folgt uns auf Instagram, da posten wir dann Videos davon. Die sind verschiedene Fotos. Das ist, wir haben zu viel Sendezeit und wir haben uns überlegt, wie können wir die füllen? Da kommen jetzt diese.
Kriegt ihr diesen Kleber ab?
Nee.
Nee, ne?
Schade, ne? Du, dann machen wir das später nur für die Fotos. ich mache jetzt ein Foto hiervon, dass die Schnurrbärte da sind. Stefan, halt deinen Schnurrbart mal dran.
Der, den du hast, der ist geil. Der ist ja wie der aus dem Beastie Boys Video. Der ist, dann hat den, wie heißt der, Cochise, der eine Darsteller, der eine Sergeant.
So, du darfst ihn einfach mal dran halten.
Ja.
Gar nicht schlecht. Die Leute bei Metal Hammer würden dich sofort zurücknehmen.
Würden sie sowieso, oder?
Ja, eh.
Wunderbar. Du siehst aus wie so ein Samurai-Kämpfer jetzt.
Stimmt, stimmt.
So, sorry für diese kleine Interruption, aber so viel...
Für diesen Akt der Sabotage.
Oh. So, wir sind jetzt hier im Sabotage-Feeling drin. Wir haben zumindest für 3 Sekunden uns Schnurrbärte vorgehalten. Tut es uns nach, wenn ihr wollt oder nicht. Januar 94, ihr habt schon gesagt, es war die erste Single des im Mai folgenden 4. Album der Beastie Boys, Ill Communication. Der Song selbst finde ich ja persönlich, der jetzt so auch so... Genres wie Crossover und auch New Metal, die völlig abgeneigt war, das war schon eigentlich die bestmögliche Kombination aus Rap und Rock-Instrumentarium.
Ja.
Auch viele Jahre später noch, war zumindest nie wieder so cool, woran ja auch vor allen Dingen das Video schuld war, von Spike Jones. Wie spricht man ihn aus, Markus?
Spike Jones.
Jones, ja. Nicht John Z oder sowas.
Nee.
Okay, das ist der Nachteil von Leuten, die vorrangig über Musik schreiben, wie ich, dass sie dann plötzlich da stehen, so, wie sagt man das denn eigentlich? Ed Rock hat Jahre später in der Beastie Boys Story Dokumentation gesagt, dass der Song, das war einfach ein fiktiver Rant über einen schlechtmöglichen Producer, also jemand, der irgendwie alles verkackt und der sie, also die Band, irgendwie immer sabotiert hat und sie zurückgehalten hat. Also gar keine total deeper Meaning sozusagen. Nee. Muss ja auch nicht immer sein. Ikonisch nicht nur wegen dieser Kombi aus Rap und Rock, sondern vor allen Dingen wegen des Videos. Das war eine Parodie auf Polizisten-Action-Serien, die wir als hier in Deutschland sozialisierte in der Form gar nicht kennen. außer Alarm für Cobra 11, was da, glaube ich, keine Rolle spielte.
Ein paar konnte man da schon in den 70ern und 80ern auch bei uns sehen. Also ich kann mich noch an Straßen von San Francisco erinnern. Ah, das kam bei uns.
Ja. Wo die immer so über diese Hügel die Autos.
Genau.
Ich bin zu jung.
Daran ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen angelehnt. Ja. Und so andere 70er-Jahre-Krimiserien. Die habe ich mit meinem Papa immer geguckt. Das war, weiß ich noch.
Hawaii 5-0, Starsky und Hutch.
So was, genau.
Ja. Ja.
Gab es alles bei uns.
Es gab, du hast sie eben sogar namentlich schon genannt, es gab für jeden der Beastie Boys dort eigene fiktive Charaktere in diesem Video. Sie hatten Namen, ich kenne die nicht, du hast sie sogar auf dem Schirm, wie ich gerade rausgehört habe.
Ich weiß sie nicht mehr auswendig, aber genau, die haben sich ja selber gespielt und hatten eben Pseudonyme. Also Nathan Wind ist dann Cochise, der wird ja auch von MCA gespielt und MCA hat eine Doppelrolle, nämlich auch noch als Sir Stuart Wallace. Ich fand den Namen halt so geil. Und Bobby the Rookie ist von Ed Rock gespielt und Alessandro Allegre as the Chief ist Mike D. Und Fred Kelly, also DJ Hurricane, ist Fred Kelly as Bunny. Wird er dann auch eingeblendet, das ist DJ Hurricane von den Beastie Boys. Also das finde ich auch so lustig, dass die sich selbst, also ihre eigenen Pseudonyme spielen. Hat man das jetzt verstanden, was ich meine?
Durchaus.
Ich denke drüber nach.
Die Beastie Boys spielen die Charaktere im Video, aber die Charaktere im Video sind ja wiederum, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
So ähnlich wie bei Everlong, wo Roland Hawkins andere Rollen in den Videospielen sich da reinträumen, dort wieder andere sind und sich in den Träumen gegenseitig treffen.
So kann man das, glaube ich.
Einfach so.
Ja. Schau dich Inception an.
Ja. Oder Adaptation von Spike Jonze.
Oh ja, genau. Genau.
Ja.
Auch so ein bisschen Spiel mit Rollen, ja.
Genau, Nicolas Cage.
Jetzt weiß ich, wie ich sage. Also, die Beastie Boys sind die Darsteller von Schauspielern im Video, die wiederum ja, aber, also, um es mal so zu sagen, MCA.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich.
MCA von den Beastie Boys ist der Darsteller des Schauspielers Nathan Wind, den es ja in echt gar nicht gibt. Und Nathan Wind spielt in dieser fiktiven Krimiserie Cochise.
Ja, na klar.
Das Gute an einem Podcast ist, man kann jetzt einfach stoppen, nochmal auf 10 Sekunden zurück und sich das so lange anhören, bis man es verstanden hat.
Oder währenddessen den Ton ausblenden, sich das Video einfach angucken. Es dauerte, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten. Spike Jonze, das hat ja auch für, nicht, dass die Beastie Boys in dem Stadium noch Kredibilität gebraucht hätten, aber der hatte sie auch schon. Der hat angefangen als Regisseur von Skateboard-Videos, selbst Skateboarder gewesen, also ein sehr einflussreiches Video, Film Video Days gedreht und hatte eine eigene Skateboard-Firma gegründet und dann in den Musikvideobereich vorgerückt, wie auch immer man das sagen möchte, und neben Videos für die Beastie Boys davor und danach mit R.E.M. gedreht, Sonic Youth, Ween, Fatboy Slim, später Daft Punk, Weezer und in den Björk, in den Nullern dann auch noch Arcade Fire und Kanye West. Also verdienter Name da schon gewesen. Seine eigentliche Regisseurkarriere für, wie sagt man, Full-Length-Films begann erst später. Being John Malkovich und Adaptation, wir sprachen gerade drüber, geschrieben von Charlie Kaufman. Und da hat er auch dann gleich Preise für bekommen. Er ist einer etwas jüngeren oder krawalligeren Generation, glaube ich, vor allen Dingen bekannt als Co-Schöpfer des ganzen Jackass-Franchise.
Yes.
Das hat er auch gemacht.
Genau.
Und die sehr schönen Filme später dann Where the Wild Things Are und Her aus dem Jahr 2013, der ja jetzt nur 10, 11 Jahre später von der Realität überholt wurde. Stichwort
ja.
KI.
Ja.
Und das Video selbst hat nicht nur wegen Songs, sondern vor allen Dingen wegen des Videos selbst abgeräumt, Video of the Year in diversen Kategorien. Entschuldigung, es hat nämlich nicht, da kommt gleich der Dreh, es hat nicht abgeräumt, es wurde ganz oft nominiert.
Ja.
So, das der Twist des Ganzen.
War ich auch persönlich beleidigt, dass es am Ende dann zu nichts gereicht hat.
Und nicht nur du, sondern auch einer von denen. Da gab es nämlich einen ganz schönen, wenn man so sagen will, so ein Kanye West oder Jarvis Cocker-Moment schon 1994. Mhm. Wir sprachen in einer anderen Podcast-Folge darüber, wie Jarvis Cocker mal die Bühne bei Michael Jackson gestürmt hat und nicht so richtig wusste, was er da machen soll. Ja. Und dann gab es ja vor ein paar Jahren, Kanye West kam auf die Bühne, Taylor Swift hat einen Preis gewonnen und er hat gesagt, das geht ja so gar nicht. Also völlig übergriffig und respektlos. Und da gab es 94 den Moment, da hat Michael Stipe und R.E.M. haben einen Preis bekommen für das Video zu Everybody Hurts.
Ja.
Und dort ist dann MCA NCAA in seiner Rolle, wieder eine andere Rolle, ja. Nathaniel Hornblower, dieser bayerische,
was auch immer. Das ist Videoregisseurs Pseudonym.
Genau. Das ist Manchinger Urviech.
Ist er auf die Bühne und hat gesagt, sorry, also dass wir mit Sabotage nicht gewonnen haben und unser Regisseur, das kann ja alles gar nicht sein. War aber, war das schon PR-Stunt? War das abgesprochen?
Vieles bei den VMAs ist abgesprochen und inszeniert.
Warst du da vor Ort schon?
94 noch nicht, nee.
Wann waren
meine ersten VMAs? Waren 2000.
Okay.
Aber wobei ich mir bei den Beastie Boys schon vorstellen könnte, dass das spontan war und ehrliches Ärgernis.
Und warum ist dieses Video so hoch in deiner Liste, abgesehen davon, dass es sehr lustig ist?
In erster Linie, weil es so lustig ist und weil, naja, die Band, die galt ja schon als super cool und Spike Jones ja auch wirklich als cooler Regisseur schon, und dann machen die halt so eine Parodie, so ein Spoof, und ich fand das halt so, ich fand das halt so zugänglich und so nahbar und einfach super cool. Und wenn man dann auch noch weiß, so dass dieses Video ohne Genehmigung in L.A. gedreht wurde und dass es nur $80,000 gekostet hat und wahrscheinlich auch noch mal viel billiger gewesen hätte, wenn Spike Jones beim Dreh nicht zwei Leihkameras geschrottet hätte, die er dann ersetzen musste. Ich finde halt, es ist unfassbar, was für so ein Mickey-Maus-Budget, was dann für ein super Video rauskam, das wirklich auch so billig aussieht, wie es war. Ja. Also muss man auch mal sagen, aber die Idee ist halt entscheidend. Und das ist bei ja ein paar Videos, die ich in meinen Top Ten habe oder generell in meinen Lieblingsvideolisten, ist es halt so, dass die Idee der Knaller ist und das Budget total überschaubar war. Und es gibt ja Videos, die haben ein paar Millionen Dollar gekostet. Da ist die Idee scheiße und, ja. und das Video damit scheiße. Und ja, und bei dem, da hat mich einfach alles so, das Gesamtpaket hat mich halt so überzeugt und so blendend unterhalten. Und so ging es eben vielen damals. Und das ist so ein Video, das bis heute auch so, ja, stands the test of time. Also es würde niemand sagen, 30 Jahre später, was ist denn das für ein angestaubtes Ding?
Anders aber vielleicht als andere Beastie Boys Videos, weil irgendwann fand ich, dann haben sie es dann auch überreizt. Also es gab ja noch diesen legendären Intergalactic-Clip, wo sie wiederum auf die 70er, aber so japanische Monsterfilme irgendwie, da war es noch lustig. Und dann gab es aber noch mehr dieses, Make Some Noise oder so aus der letzten Platte, wo es auch wieder so 70er-Jahres-Proven
mit
so bewusst schlechten.
Da wurde es dann mal redundant.
Und dann dachte ich so, also die Idee hattet ihr vorher über 10 Jahren schon, und da war es eigentlich besser, aber Sabotage natürlich ein Knaller. Auch der Song, ey, da gibt es Live-Aufnahmen bei YouTube, wo, glaube ich, schon Money Mark oder so schon dabei sind, also dann einfach sein Keyboard zertrümmert vor Raserei.
Ja. Und es nicht nur stands the test of time, wie du gerade sagst, sondern der kulturelle Impact wurde sehr schnell danach ja sehr schnell riesengroß. Also
ganz vieles, du wirst jetzt bestimmt eine Liste haben, was ohne dieses Video und ohne dieses Song nie passiert wäre.
Natürlich. Ja. Also keine Liste, aber nur Beispiele. Also vor allen Dingen ist ja diese legendäre Intro-Sequenz von Trainspotting unmittelbar angelehnt an dieses Video. Sabotage, das Opening, wie Renton und seine Jungs da weglaufen oder sich vorstellen. Und der Song selbst hatte, unabhängig vom Video, es gab Einsätze in im Grunde sehr, sehr vielen Sendungen, die uns auch in den 90ern und danach begleitet haben. Beavis and Butthead, Saturday Night Live, Futurama, in Guitar Hero tauchte der Song später auf. Mhm. Star Trek, ich bin kein Trekkie, deswegen sage ich nur, dass es drin stattfand, was aber auch
ja, eine große Was aber eine der größten, also das ist ein wirklich, ich kann mit Star Trek auch nicht viel anfangen. Nathaniel Hornblower hat übrigens in diesem Zwischenfall auch behauptet, dass er alle Ideen für Star Wars hatte, wobei die Beastie Boys ja ausgewiesene Star Trek-Fans sind. Aber da gibt es einen von den neuen Videos, wo die, glaube ich, wo ein Planet oder irgendwas angegriffen wird, und genau in diesem Moment aus diesem Break aus Sabotage wieder den Song eingesetzt wird, mit diesem markerschütternden Schrei, der, glaube ich, nur noch von Joe Cocker in With a Little Help from My Friends übertroffen wird, als der Rockschrei, glaube ich, überhaupt. Also auch hier einfach eine sehr schöne Verbeugung, war schon zur Zeit, dass MCA schon tot war, dass die Beastie Boys in einem Star Trek-Film auftauchen dürfen. Das fand ich persönlich sehr, sehr liebevoll.
Oder nimm einen beliebigen Wes Anderson Film. Mhm. Also, ich bin mir sicher.
Der hat das auch geguckt.
Der hat das auch geguckt, ja.
Das beantwortet die Frage, die ich gehabt hätte. Also vielleicht noch kurz die Beatsteaks zum Beispiel covern den Song ja auch seit je und eh und je, ja. Die von uns wahrscheinlich hier gleichsam geschätzten, behaupte ich einfach mal.
Ja.
Und Wes Anderson, gutes Stichwort, die Schauspielerin Amy Poehler hat mal gesagt, dass es ohne dieses Video unter anderem keinen Wes Anderson gegeben hätte und auch keinen Anchorman, diesen Film mit Will Ferrell.
Ja.
Die hätte es ohne das nicht gegeben. Stimmst du dazu? Ich höre raus, ja.
Ja, ja, würde ich unterschreiben.
Der MTV Anchorman, Markus Kafka.
Stimmt. Yes. Vielleicht würdest du mal so eine deutsche Version von Anchorman drehen, als Will Ferrell, der wiederum, nein.
der wiederum Steve Flame und Rocco Klein. Und
also völlig zu Recht auf Platz 4 deiner Liste. War es Platz 4? Ich komme schon durcheinander.
Ja, es war Platz 4. Der nächsten Platz, und in Summe kommen wir von einem sehr, sehr lustigen Video zu zwei Videos, die man mit Ach und Krachen als lustig bezeichnen kann, die vor allem aber unfassbar verstörend sind.
Ja.
Platz 3 teilen sich zwei Clips eines der grenzsprengendsten Künstler überhaupt, der mit einem, für beide Clips, mit einem Regisseur zusammengearbeitet hat, der sich dann nicht hinten anstehen muss. Es geht um die Zusammenarbeit von FX Twin und Chris Cunningham. Wir hören kurz rein in den ersten Song, der damals erschienen ist von beiden, Come to Daddy. Das war auch so ein Clip, der damals nur sehr, sehr spät im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wenn überhaupt. Ich kann mich da noch selbst dran erinnern, dass wenn wir damals irgendwie so von der Schaumparty oder irgendwas, was halt so am Ort irgendwie los war, dann um Mitternacht besoffen von einem armen Elternteil noch abgeholt und wieder nach Hause gefahren wurden. Dann durfte noch einer immer beim anderen übernachten und so. Und dann hat man noch schnell irgendwie MTV Viva an, weil vielleicht kommt dieser krasse FX-Twin-Clip, dass man sich noch schön gruseln kann, also wo man sich ein paar Jahre davor noch irgendwie Gesichter des Todes oder so auf VHS angeguckt hat,
ja.
Und sich eingekackt hat, kam dieser unfassbare, verstörende Clip, der schon auch lustig ist, aber Markus, möchtest du den näher beschreiben, ist ja deine Auswahl.
Also Come to Daddy, das Video wurde gemacht von Chris Cunningham und wurde gedreht teilweise auch da, wo Clockwork Orange entstanden ist.
Das passt sehr gut.
Das passt sehr, sehr gut. Das ist, mittlerweile ist es da alles abgerissen, es ist nicht mehr existent. Es ist also in so ein Vorort oder so ein Randbezirk von London.
Ja.
Und also sehr grau, sehr trist. Und man sieht, wie auf so einem Stapel Sperrmüll so ein alter Fernseher liegt. Und auf den pisst ein Hund.
Ja.
Und damit wird der Fernseher dann sozusagen zum Leben erweckt, beziehungsweise das Gesicht, die Figur, die Kreatur, die in diesem Fernseher haust. Und dann
sehr sieht, zum Grauen des Frauchens.
Des Frauchens. Man sieht so ein Ümmchen da spazieren gehen. Und also die Handlung, die ist relativ überschaubar, aber es gibt halt so viele verstörende Elemente in diesem Video. Und das Verstörendste, oder eins der verstörendsten Elemente, ist, dass die Kinder, die ja, in dem Video unterwegs sind,
ja.
Ja, die haben alle das verzerrte Gesicht von Richard D. James, also FX Twin. Das sind dann so Masken, die angefertigt wurden, und der hat wirklich so ein total diabolisches Grinsen, und das ist schon mal so super creepy. Und dann gibt es eben auch diese Kreatur, den Dämon, der da zum Leben erweckt wird. Und da gibt es dann die Szene, wo dieser Dämon die Oma so anschreit.
Wahnsinn, ja.
Dass der die Haare wehen. Und das ist wirklich markerschütternd. Und ich finde es super gruselig. Und ich dachte nicht, dass ein Musikvideo ohne Dialog und auch ja nicht ohne die üblichen Effekte, die es in Horrorfilmen gibt. Also da wird ja ganz viel auch mit Sounddesign gearbeitet oder so. Du hast halt hier nur diesen Song, also nur in Anführungszeichen. Aber dass ein Musikvideo so creepy sein kann, das kannte ich vorher nicht.
Und eigentlich so wie so auch wie so Cronenberg-Film, also so Body-Horror, also wie diese Kreatur
total
dann so aufsteht, ist ja wie die Fliege, so, also diese deformierte Gestalt und so. Und es gibt ja auch diese Szene, wo so Jesusartig so diese Kinder um sich schart, ja, und so mit diesem irren Grinsen und so diesen Kult und diese Kinder, die mit Baseballschlägern diese ganze sowieso schon total kaputte Plattenbau-Ghetto zertrümmern, mhm, und diese Destruction einfach in diesem Video. Ja.
Also es ist wirklich super beklemmend und also ich war, bis heute bin ich kein großer Horrorfilm-Fan. Es ist eher so das Genre, das ich am wenigsten gucke, glaube ich. Aber dieses Video ist für mich viel gruseliger als alles, was ich so,
ja,
in dem Genre gesehen habe.
Erstaunlicherweise ist der Song Come to Daddy ist ja noch einer der zugänglichsten von Aphex Twin.
Wenn man das so sagen möchte.
Also es gab davor ja seine Ambient-Platten, die kann man sich sehr schön eigentlich anhören. Das ist ja sehr, es gibt auf der EP von Come to Daddy ist ein wunderschönes Piano-Stück drauf, How to Cure a Weakling Child und so. Aber dieser Song ist ja eine Lektion in Sachen Grausamkeit und Härte, was auch, wie ich mal gelesen habe, als Gruß an der Prodigy war, so macht man es eigentlich. Ja. Also so ist wirklich brutal harter, ja, Elektro-Rock. So.
Total.
Aber es hat immerhin noch Struktur, es hat einen Aufbau, es hat Dynamik, was man dann über viele der völlig out there folgenden Platten von Aphex Twin nicht behaupten kann. Wenn man über Come to Daddy spricht, muss man auch über einen anderen Clip aus der ähnlichen Zeit, ein Jahr später, sprechen, auch wieder von Chris Cunningham. Das war dann zumindest ja mal so ein leichter Club-Hit von Aphex Twin und das ist auch ein Video, was auch spooky ist, auch lustig, vor allem aber lustig, weil es ähnlich wie die Beastie Boys eine Parodie ist, nämlich auf die gängigen Gangster-Rap-Videos der Zeit, die sehr viel mit Misogynie und zur Schaustellung, also Objektivierung von Frauen zu tun haben. Die Rede ist von Window Licker, wieder von Aphex Twin. Markus, bring uns ins L.A. von 1998.
Ja, also ich habe beide Videos auf Platz 3 gesetzt, weil ich wusste, es muss ein Aphex Twin Chris Cunningham Video in diese Top 10 und dann konnte ich mich einfach nicht entscheiden, ja, welches und ich finde die beide auf ihre Art gleich bahnbrechend und gleich super und Window Licker ist aber, man sieht diese Masken wieder.
Ja.
Von Richard D. James, aber diesmal sind sie nicht auf Kinder gelegt, sondern auf Prostituierte, die im Video auch eine Rolle spielen. Und fangen wir erstmal mit der Länge an. Dieses Video ist.
Ja, wie ein Michael Jackson-artiger Kurzfilm.
Es ist wie ein Kurzfilm, das Video ist über 10 Minuten lang. Und ich glaube, allein das Intro, wo nur Dialog ist, bevor die Musik überhaupt losgeht, ist schon um die 4 Minuten.
Ja.
Also man sieht halt. Einen Schwarzen und einen Latino, die in so einem alten Mazda Cabrio durch L.A. fahren und hier Hooker aufreißen wollen. Genau. So.
Fluchen wie die Rohrspatzen.
Ja, es ist also unfassbar, was für eine Dichte da Four-Letter-Words auftauchen. Das ist also wirklich, ich habe schon viele Filme gesehen, die da ähnlich frei damit umgehen, aber dieses Video setzt dem Ganzen nochmal eine Krone auf. Soll natürlich auch super klischee-mäßig sein.
44 Mal Fuck, 127 Schimpfwörter insgesamt, hat mir jemand nachgezählt. Ich weiß nicht.
Ja,
das können Rage Against Machine einpacken.
Das könnte hinkommen. Ich hab,
Eminem fühlt sich jetzt herausgefordert.
Oh, höre ich da eine neue Folge? Fuck you very much heraus?
ich habe spaßeshalber mal da komme ich gleich dazu. Mhm. Also genau, man sieht erst diese Typen und dann bleiben die halt, stehen am Straßenrand dann zwei Prostituierte und die texten sie dann zu und die machen sich aber ein bisschen lustig über die beiden, vor allen Dingen über den einen, weil der so eine beschissene Frisur hat. Und mitten in der Unterhaltung scheppert es plötzlich und jemand fährt den hinten drauf.
Ja.
Und man sieht dann, das ist eine absurd,
ja,
lange Stretch-Limo. Und ich habe spaßeshalber mal die Fenster von dieser Stretch-Limo gesehen. Das sind 38. Ja. Und es dauert 20 Sekunden, bis die komplett durchs Bild gefahren ist und bis man das Heck dieser Stretch-Limo sieht. Mhm. Und aus der steigt dann eben Richard D. James, Aphex Twin, aus. Auch mit komisch verzerrter Maske wieder. Und der legt dann im weiteren Verlauf so eine fast Fred Astaire, Gene Kelly-mäßige Performance, Tanzperformance hin mit so einer Regenschirm-Choreografie. Und das, also diese Stretch-Limo und diese Tanzszenen, ich finde die brillant.
Ja.
Und das macht das Video für mich nochmal extra besonders. Und also man kann sich darüber unterhalten, ob es dem Video gelingt, wirklich eine Parodie auf Gangster-Rap-Videos zu sein, die halt zu der Zeit super angesagt waren, die, wie du schon sagst, so super sexistisch, misogyn waren. Also ich finde, ja, könnte wirklich so als Kritik daran durchgehen. Aber ich finde es halt so erstmal so ein super outstanding Video wegen der erwähnten brillanten Szenen und weil halt auch, also der Song ist ja auch für FX Twin Verhältnisse schon relativ zugänglich. Ja. Und das ganze Setup im sonnigen Los Angeles, diese absurden Szenen dann auch mit den Masken und dann gibt es ja auch nochmal so eine andere Tanzszene irgendwo am Strand auf so einem Fahrradweg oder was das ist und da sieht man dann wieder diese fiesen Masken und da ist dann noch eine Figur, die eine besonders entstellte Fratze hat und wo man dann halt auch, da ist so dieses Ungemach, dieses Unbehagen, das Chris Cunningham in diesen FX Twin Videos ja auch schon bei Come to Daddy hatte, das, also ich habe mich dann immer gefragt, so wie gelingt ihm das, so diese Kontraste immer herzustellen und so dieses Schaudern, das man dann hat, wenn man dieses Video sieht, so, wirklich so, Also ich finde beide Clips brillant.
Ich finde es bis heute albtraumerregend und richtig gruselig.
Ist es, definitiv.
Dass Chris Cunningham auch ganz anders kann, zeigt er uns in unserem nächsten Clip.
Ganz anders kann?
Cunningham, genau, das Cunningham. Ein Song, der ein Clip, genauso wie der dazugehörige Song, eigentlich sehr romantisch ist und die reine Schönheit irgendwie auch betrifft, auch wenn ich mich da immer so ein bisschen im sogenannten Uncanny Valley fühle. Die Rede ist von All is Full of Love von Björk aus dem Jahr 1999. Was sehen wir hier, Markus? Es geht um zwei Roboter. RoboterInnen, ja. Genau. Auf der einen das Gesicht. Anders als hier bei den FXN-Videos, wo es tatsächlich ja um Masken geht, wird das Gesicht von Björk, so wie du vorher schon meintest, oder empfohlen hast, bei Madonna auf diesen Fötus raufgemorpht, wird Björks Gesicht auf einen der RoboterInnen gemorpht, die dieses wunderschöne Lied singt. Und dann beginnt baut sich so ein Geschlechtsakt zwischen diesen zwei Roboterinnen auf, auch relativ explizit. Es gibt auch immer so weiße Flüssigkeit, die über Rohre und Schläuche irgendwie fließt und so. Also ziemlich unverblümt für so eine Daytime-Rotation, aber eigentlich geht's um All is Full of Love. Also darum geht's.
Ja, es ist auch, es ist wirklich sexy, es ist erotisch und es ist auch romantisch. Und das war auch so ein bisschen die Vorgabe von Björk. Also die wollte, dass Chris Cunningham dieses Video macht und die ist mit der Idee zu ihm gekommen und hat beim Pitchen direkt ihm mal so ein chinesisches Kamasutra-Buch mitgebracht und hat gesagt, so, in die Richtung sollte es alles gehen. Ich sehe hier weiß vor mir, ich sehe milchig. Und Chris Cunningham so, okay, du willst also so ein pornöses, erotisches Video, aber irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass es auch im Tagesprogramm läuft. Dann. Ja. Das war für ihn also die Herausforderung und ich denke mal, dass ihn diverse japanische Mangas dann im Endeffekt zu diesen beiden RoboterInnen inspiriert haben und genau, die verlieben sich dann in diesem Video, nachdem sie halt zusammengebaut wurden von Industrierobotern.
Ja.
Und haben Sex. Und das ist dann wirklich ziemlich unverblümt. Aber weil es eben RoboterInnen sind, lief es auch ganz normal im Tagesprogramm. Und hatte jetzt auch keinen großen Skandal ausgelöst. Man hat einfach gesagt, das ist eines der schönsten und besten Videos, das je gemacht wurde. Ist ja, glaube ich, sogar bis heute in so einer Dauerausstellung im Museum of Modern Art in New York zu sehen. Und mich hat halt, also ich fand den Clip wirklich erotisch. Ich fand den, was die Special Effects betrifft, überhaupt wie er gemacht ist, war natürlich unfassbar, auch für diese Zeit. Also ich glaube, du könntest ein ganzes Buch allein über dieses Video schreiben, auch über den Umstand, was ich sehr bemerkenswert fand, dass Björk, nachdem sie dieses eine Meeting mit Chris Cunningham hatte, ihn komplett frei arbeiten hat lassen. Die wollte zwischendurch auch gar nichts sehen, sondern hat gesagt, mach du einfach und ruf mich an, wenn es fertig ist. Und die war dann halt aber auch hin und weg so von dem, was er da geschaffen hat. Und Chris Cunningham selbst, der hatte auch so richtige Hänger zwischendurch, weil er generell ein Regisseur ist, der sehr viel in der Post noch macht, aber er weiß vorher schon, dass er gutes Material hat. Und bei dem Video war er sich überhaupt nicht sicher. Der hat sich dann so die ersten Einstellungen angeguckt, das Material angeguckt, da hat sich gedacht so, ach du Scheiße, das sieht ja super billo aus. Was fange ich denn mit dem Mist an? Das wird im Leben kein Video, das mir gefällt. Mhm. Und dann wurde viel in der Post gemacht, dann hat er da auch noch so ein, zwei andere Leute mit Special Effects drüber geschickt und so nach und nach hat das Ganze dann Gestalt angenommen und ist zu dem Video geworden. Aber es war wirklich ein langer und steiniger Weg da für ihn.
Und das ist ja eines der Videos in dieser Liste von sehr vielen sehr bewegenden, packenden, brillanten und einflussreichen Videos, wo die, wie ich finde, wo es eine perfekte Symbiose ergibt zwischen der Kunst des Songs selbst und der Bildkunst, also beides für sich ist schon Kunstwerk und da kommt dann ein neues Gesamtkunstwerk heraus, wie bei allen irgendwie, über die wir sprechen, aber dort ganz besonders.
Dort ganz besonders, gebe ich euch absolut recht. Ich habe dieses Video, durfte ich schon ganz, ganz oft im Fernsehen anmoderieren und irgendwie habe ich jedes Mal noch ein neues Detail in diesem Clip entdeckt. Es ist bei der einen Roboterin ist es nicht das komplette Gesicht von Björk, sondern es ist nur, sind ihre Augen und ihr Mund. Mhm. Weil das, wenn man, als man das Gesicht komplett genommen hat, sah scheiße aus.
Okay.
Und deswegen sind nur Augen und Mund übrig geblieben. Aber man erkennt trotzdem total Björk.
Ja. Aber auch sehr Manga-artig. Ne?
Ja,
das sind die Nasen ja auch immer sehr zurückgenommen und nur so schemenhaft als Dreieck zu sehen.
Ich habe das Video bestimmt 100, 150 Mal mir angeguckt und bin jedes Mal aufs Neue gleichermaßen geflasht und fasziniert. Frag mich jetzt, warum ich es nicht auf Platz 1 gesetzt habe.
Ich wollte gerade fragen, weil ein Clip kommt ja noch, der sogar das noch überholt hat.
Ja, der ja aber auch so ein bisschen anders ist und nicht 1:1 vergleichbar mit Platz 2. Also die hätten beide auf die 1 gemusst eigentlich. Ja, es ist einer meiner Lieblingssongs auch von Björk und wie ihr gesagt habt, die Symbiose zwischen Song und Video, die ist wirklich einzigartig.
Und damit zu Platz 1, Firewater Burn von der Bloodhound Gang.
Yeah! Weil wir gesagt haben, es ist ja was ganz anderes.
Nicht ganz. Platz 1 ist was ganz anderes. Ich nenne den Titel nicht vorab. Wir hören einfach mal rein. I'm a rabbit in your headlights. Uff, jetzt könnt ihr euch fragen, habt ihr damit gerechnet, dass dieses Video auf Platz 1 der Liste von Markus Kafka steht? Oder umgekehrt, Markus, bevor ich oder wir alle ein bisschen was zu diesem Clip sagen, hast du selbst damit gerechnet, dass das dein Platz 1 würde, bevor du dich in die Liste gesetzt hast?
Nee, habe ich nicht. Wie ich eingangs schon erzählt habe, also eingangs der ersten Folge, ich habe ewig an dieser Liste rumgedoktert, die erst auch mal gar kein Countdown, gar keine Top Ten sein sollte, sondern einfach so, 10 Videos, die mir halt spontan einfallen, die ich gut finde. Und erst ganz am Schluss habe ich mich entschieden, das dann wieder auf die 1 zu setzen. Ich habe, ich glaube, 2007 oder so, ich habe meine Zeit lang Kolumnen für Zeit Online geschrieben. Und da habe ich einmal eine Liste meiner 100 Lieblingsvideos bis zu dem Zeitpunkt, also nicht nur aus den 90ern, sondern überhaupt veröffentlicht. Und auch da war Rabbit in Your Headlights schon auf der 1. Mhm. Und zwischendurch fand ich dann mal andere Videos cool, auch in den nächsten Jahren, unter anderem auch All is Full of Love. Und vielleicht auch ein paar andere, die in den Top 10 waren, aber am Ende dachte ich mir, okay, das ist wirklich dieses Video, das ich vermutlich am öftersten gesehen habe, das mich beim ersten Sehen am meisten beeindruckt hat. Und also was wir halt sehen, ist ein Mann, der durch einen Tunnel läuft und dabei von mehreren Autos angefahren wird. Erst wird er beschimpft, dann wird er angefahren und er kommt halt immer mehr ins Straucheln, wird immer öfter angefahren und das alles kulminiert halt in dieser unfassbar ikonischen Schlussszene, als der Mann, der inzwischen dann auch sich seiner Mantels und seines Pullis entledigt hat, steht dann da mit nacktem Oberkörper so in Jesus Christ Pose und das letzte Auto, das ihn dann so komplett wahrscheinlich überfahren hätte, weil ne, rast auf ihn zu, zerschellt dann an ihm. Und diese Szene, da weiß ich noch, wir hatten dieses Video im sogenannten Acqui-Meeting. Das war eine wöchentliche Sitzung, da haben sich die leitenden Redakteure der Sendungen die neuen Videos der Woche angeguckt und dann wurde beschlossen, was auf Rotation ging. Und das war zu Viva 2 Zeiten und das sind immer so 10 Leute, die da drin sitzen und wir haben dieses Video geguckt und es ist eh so, dass man bei ein paar Videos schon nach einer Minute sagt, ist nichts für einen Sender. Und bei diesem Video war es aber so, dass wir alle von Anfang an mit offenen Mündern da saßen und als dann dieser Schluss kam, da dachten wir echt, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und dann haben wir es, bei Viva 2 ging das, haben wir es auf hohe Rotation genommen, also auf die höchste. Häufig, ja. Und dann lief es halt im Tagesprogramm. Und das, obwohl der Song ja auch, ja, der ist so, ich sag mal, ein bisschen sperrig ist er schon. Ja, und das ist jetzt kein Hit. Tom York singt halt, ist Gastsänger bei Uncle. Und dieses Video, das wurde ja auch gedreht von Jonathan Glazer. Und wir haben auch im ersten Teil schon über Jonathan Glazer gesprochen, weil der ja Karma Police auch gemacht hat. Und da sind wir jetzt genau wieder bei dem Video, das da ich da noch nicht erwähnt habe. Er hat gesagt, dass ihm jetzt bei Rabbit in Your Headlights das gelungen ist, was er mit Karma Police schon versucht hat, was ihm da seiner Meinung aber nach nicht gelungen ist, nämlich so eine beklemmende, Lost Highway-mäßige Atmosphäre zu kreieren. Und ich finde, es ist ihm bei beiden Videos gelungen und bei dem aber dann nochmal so ein bisschen mehr. Und deswegen ist es für mich das beste Musikvideo der 90er und mutmaßlich auch mein Lieblingsvideo für alle Zeiten.
Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund für diejenigen, die warum auch immer nicht wissen, wer oder was Uncle ist oder war, wer Tom York nicht kennt, hört euch den Podcast nochmal von vorne an. Weil genau, das fand ich auch, dass, wie du gerade sagst, oder soundmäßig trafen da ja zwei der besten Welten des UK-Sounds der 90er zusammen, fand ich. Also so ein bisschen Trip-Hop und dieses, naja, Radiohead war nie richtig Britpop, haben wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen. Ja. Aber das war auch soundästhetisch, fand ich einfach brillanteste, was da zu der Zeit aus England oder vielleicht weltweit im Pop- und Rock-Bereich irgendwie zu hören war. Und Uncle, also dieses Projekt von James Lavelle, gab es schon seit, ich glaube, 92. Bei Uncle muss ich immer an, darf ich nicht verwechseln mit Steve Urkel, ein anderes Gesicht der 90er. Ja. War ich das Onkels etwa? Genau. Das hier kam im Oktober 98 raus, glaube ich. Das war auch die Debütplatte von Uncles Science Fiction.
Ist stumm.
Aber ja, ich sag's damit, Leute. Science Fiction, ne? Ja. Genau, Science Fiction. Mit DJ Shadow und auf dem Album waren nicht nur Tom York zu hören, sondern auch Mark Hollis von Talk Talk, Mark D von den Beastie Boys, Jason Newsted von Metallica, Badly Drawn Boy, Richard Ashcroft, der auch ein paar gute Videos gedreht hat oder hat drehen lassen, und eben Tom York. Und das war so eine interessante Wechselwirkung, weil es oftmals geheißen hat, dass Radiohead sich für OK Computer haben inspirieren lassen, unter anderem von Introducing, dieser Platte von DJ Shadow. Ja. Und jetzt kam irgendwie beides zusammen und diese erste Single, Rabbit in Your Headlights, genau, wurde ikonisch, vor allen Dingen wegen des Videos, über das du gerade gesprochen hast. Was ich mich gefragt habe währenddessen, wie hast du diesen Typen verstanden, der da über die Straße lief, also oder durch diesen Tunnel läuft, rennt der vor irgendwas weg, rennt der vor irgendwas hin, was ist der? Ist der, wir würden ja erstmal sagen, so ein geistig verwirrter Obdachloser, wie es so scheint, ne? Der murmelt irgendwas,
der so darstellen, ja,
irgendwie murmelt was vor sich her, Schimmel, wird immer irgendwie wahnsinniger, denkt man, ist der getrieben von irgendwas, ist der von außen? Und das, was am Ende passiert, ist das eine Ist das eine Erlösung für ihn? Also du sagst gerade Jesus Christ Post, wie er dann da steht. Oder ist das sein, wie soll ich sagen, das Maximum seiner Selbstbestrafung oder sein selbstgesetztes Ende, also eine Art Suizid, wenn man so möchte?
Ja, das ist ja eins der großen Rätsel, die dieses Video parat hält. Und eine der möglichen Interpretationen, ich habe ehrlich gesagt nie was von Jonathan Glazer gelesen, dass es eine klare Interpretation auch oder eine Intention von seiner Seite gibt. Aber ja, erstmal wirkt der Typ geistig verwirrt, schizophren, was weiß ich. Und deswegen wird er auch so angeblödelt aus den Autos raus, weil er so ein bisschen irre, wirr erscheint.
Und so oft angefahren, dass richtige Menschen schon beim ersten Anfahren gestorben werden.
Sollte man auch noch dazu sagen, genau, ja. Und da eben immer wieder aufsteht. Wo man dann auch schon beim ersten Mal denkt, so, der muss ja jetzt, der kann doch nicht mehr aufstehen. Und dann wird es ja zur Methode im Clip, dass er immer wieder aufsteht. Und naja, also eigentlich würde das den Schluss zulassen, dass er, ja, man kann es nicht Happy End jetzt unbedingt nennen, aber so, dass er alle Widrigkeiten überwindet und am Schluss halt so als der Sieger aus der Angelegenheit hervorgeht.
Ja. Es sind Dialoge darin zu hören aus einem Film, den ich auch nicht gesehen habe, Jacob's Ladder, ein Horrorfilm,
ja,
aus dem Jahr 1990. Und als ich nur die kurze Synopsis des Films gelesen habe, fand ich das auch irgendwie passend. Denn der Hauptdarstellerin Tim Robbins spielt einen amerikanischen Briefträger, der sich beschäftigt mit seinen Erfahrungen, und vielleicht wahrscheinlich traumatisierenden Erfahrungen, vor und während seines Militärdienstes in Vietnam.
Ja.
Und wenn man das so ein bisschen weiß und auch die Visionen und Halluzinationen, um die es da geht, die ihn irgendwie jagen, das passt irgendwie auch zu dieser Figur, die wir da sehen, ne?
Ja, total. Ich kann mich erinnern, dass es auch, dass Leute da Parallelen gesehen haben zu dem Crash von Princess Diana im Tunnel. Das ist ja ein Jahr vorher passiert. Ja, das ist, bei ihm ist es ja so, dass dann so ein Licht am Ende des Tunnels ist und kann man auch, ja, nicht ganz von der Hand weisen. Deswegen hätte mich mal interessiert, ob es so eine hinterlegte, verbriefte Aussage von irgendjemand gibt, was das Video eigentlich bedeuten soll. Aber das große Mysterium darum, das hat mich dann auch immer so fasziniert und vielleicht ist es deswegen auch so mein Lieblingsvideo, weil ich es dann auch jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, nochmal mit leicht anderen Augen gesehen habe und mir gedacht habe, vielleicht sollte das damit ausgedrückt werden, aber vielleicht auch das. Und insofern hat dieses Video auch was total David Lynch-mäßiges, ne? Wenn man jetzt über Lost Highway redet. Also auch das komplett zeitlos.
Na, und es war ja, jetzt versuchen wir mal eine kleine musikjournalistische Perspektive hier nochmal reinzubringen, nicht, weil wir das vorher nicht getan hätten, aber es reiht sich ja ein in eine gewisse Tradition von Videos, wo Menschen durch Straßen laufen, wenn man so möchte. Also dort rennt einer weg oder irgendwo hin, wir wissen es nicht so ganz genau, aber da gab es ja vor allen Dingen noch Unfinished Sympathy, wir haben schon darüber gesprochen vorher, von Massive Attack, Bittersweet Symphony von The Verve, wo Richard Ashcroft unbeirrt durch die Straßen läuft. Später dann so ein bisschen vielleicht da reinpasst, wenn man möchte, noch Yellow von Coldplay, Chris Martin da am Strand, Noel Gallagher's Ballad of the Mighty Why, wie spricht man es aus?
Ballad of the Mighty Eye. In Oasis-Videos geht es generell ja darum, dass die irgendwo hingehen. Es gibt nichts Lustigeres, als sich Video, also Noel Gallagher hasst ja alle Videos von Oasis, sind auch wirklich fast alle miserabel.
Ja.
Es gab mir zur letzten Best-of so eine DVD mit einem Audiokommentar eher zu allen Videos. Es gibt kaum irgendwas Lustigeres. Hey, here we go again, here we walk again, hey, look at us, here we go down the road. Also
andere machen es offensichtlicher oder selbstbewusster. Wir sind wieder bei den Foo Fighters, walk.
Oh ja,
nicht nur Programm, sondern auch Dave Grohl, der da in Falling Down-Manier wütend durch die Straßen läuft. Das ist so ein Thema, was irgendwie aufgegriffen wird. Jonathan Glazer, später ja Abkehr von Musikvideos, aber eben auch als Filmregisseur groß geworden. Zuletzt The Zone of Interest mit Sandra Hüller.
Ja, genau. Gemacht. Ja.
Ja. Wir haben eben du hast gesagt, Markus, dass der Song an sich jetzt ein bisschen sperrig und nicht so. Ich finde, der hat ja ganz maßgeblich den Sound gelegt für diesen Turn, den Radiohead dann gemacht haben. Also Kid A wurde schon genannt. Im Grunde ist das ein Song, der hätte auch auf Kid A stattfinden können.
Voll.
Es gibt sogar ein paar Sounds, die mich dort daran erinnert haben.
Kein Zufall, dass Tom York genau auf dem Song auch sind, auf dem Album.
Genau, aber meinst du, dass diese Zusammenarbeit die Band Radiohead so ein bisschen auch weiter dahin gebracht hat? Oder wäre das auch so passiert?
Hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Also so alles, wieder mit diesem Regisseur zu arbeiten und den Song zu machen, da haben die bestimmt, also Thom Yorke, wieder was mit in die Band zurückgenommen und ja, dann auf Kid A weiterentwickelt.
Platz 1,
völlig zurecht. Rabbit in Your Headlights, das Sopranos-Finale der Musikclips. Man weiß nicht genau, was passiert, man sieht es jedes Mal wieder neu. Das waren die 10 besten Musikclips der 90er, according to Markus Kafka. Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, natürlich, obligatorisch, haben wir wieder was dazugelernt. Fabian, hast du noch Clips, die dir fehlen in dieser Auflistung oder die persönliche...
Nö, das ist Markus' Liste, die könnte mir da was fehlen.
Die du noch dazu entnehmen möchtest.
Markus, da hast du tausend Sachen. Also.
Mir ist gerade noch so beim, in dieser Liste fallen dir, wenn man diese Gedankenwelt noch so drin ist, mir fällt zum Beispiel noch auf der Funk von Daft Punk mit diesem Hund, der so durch die Nacht
Wahnsinn.
Schwirrt. Genauso wie, glaube ich, also vielleicht mein Lieblingsvideo aus der Zeit, The Box von Orbital mit dieser außerirdischen Frau, die durch nächtliche London irrt und irgendwie
auch super.
Versucht irgendwas. Ich habe es irgendwie mit so Nachtclips. Wahrscheinlich, weil ich damals aber auch am Land war und mich nach so einer Großstadtnacht gesehnt habe. Fuji La von den Fujis, auch diese Retro-Optik, die auch sehr gut zu dem Knistern, diese Vinyl-Soundästhetik irgendwie passt. Also es war schon auch ein gutes Jahr, um beim Musikfans, gutes Jahrzehnt, um beim Musikfernsehen zu arbeiten.
Das Beste, würde ich sogar sagen. Also die zweite Hälfte der 90er Jahre, da sind einige der All-Time besten Videos gemacht worden. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das auch generell die fettesten Jahre der Musikindustrie war. Da hatten die
Plattenfirmen
wahnsinnig viel Geld, da waren die Budgets da und dann gab es ja auch gleich mehrere Musikfernsehsender, wo das Zeug auch gespielt wurde. Ja. Und es hat sich gelohnt, teure Videos zu machen. Und das war ja, da war es wirklich endgültig so, dass Video dann auch ein künstlerisches Statement war.
Wie siehst du das denn als jemand, der so mehr oder weniger beides eigentlich miterlebt hat? Also du hast sowohl so den Rise auf Musikvideos mitbekommen, als sowas auf einmal im Fernsehen zu sehen war. Wie gesagt, der erste Clip, den du, glaube ich, gesehen hast, war Fade to Grey von Visage. So, was man immer so liest, wurde das ja damals auch irgendwie so als der Untergang des Abendlands wahrgenommen und sowas. Und also die Interpretationsfähigkeit von einem Song geht verloren. Ja. Und was sollen diese komischen Clips? Das wurde ja erstmal irgendwie sehr herabschätzig irgendwie betrachtet, bis es dann auch so durch Pioniertaten von, in dem Fall muss man ihn einfach ja erwähnen, Michael Jackson, dass es zu einer eigenen Kunstform irgendwie wurde, bis es einfach der völlige Standard war. Und mit dem Internetzeitalter, ich meine, es gibt immer noch genug Clips, die sind uns natürlich nicht mehr so präsent, weil es diese zentralen, diese allgemeinversorgenden Stationen, Medien nicht mehr gibt, hat ja durchaus an Bedeutung irgendwie verloren. Wie siehst du das als jemand, der beide Klammern irgendwie so wachen Auges mitbekommen hat? Was geht da verloren? Was ist jetzt vielleicht auch wieder befreit, weil man diesen Zwang nicht mehr hat, auch notwendigerweise so einen Clip zu brauchen, um zur Verbreitung von Musik beizutragen?
Also ich habe Musikvideos schon immer als eine eigenständige Kunstform erachtet. Und da wäre es wie bei allen eigenständigen Kunstformen ein Riesenverlust, wenn die einfach so sang- und klanglos verschwinden würde. Und eine Zeit lang sah es wirklich mal nicht gut aus, da gab es eine richtige Delle so im Musikvideo Markt, dass viele, also im Fernsehen wurden die nicht mehr gespielt, das Musikfernsehen war im Prinzip tot, aber die Bandbreite im Internet war halt noch nicht so, dass man ruckelfrei Musikvideos gucken konnte und dann haben halt die Plattenfirmen, die auch kein Budget mehr hatten, haben gesagt, so, wieso sollen wir noch Musikvideos machen, so, die zeigt eh keiner und dann aber so als YouTube dann für alle ruckelfrei zu haben war und als dann Social Media aufkam, da haben dann die Leute erkannt, dass ein Musikvideo auch wieder einen Promo-Zweck erfüllen könnte. Und dann werden die geteilt und dann kurbelt das die Plattenverkäufe an. Und wenn wir jetzt gucken, was Bewegtbild für eine Riesenrolle in der Musik und in der Popkultur spielt, also natürlich in verkürzter, anderer Form.
Für TikTok davor.
Genau, aber in den letzten Jahren hatte damit auch das Musikvideo wieder ja fast so eine Art Renaissance. Und dann kamen Leute wie, keine Ahnung, Kendrick Lamar, die plötzlich auch wieder gesagt haben, das ist eine Kunstform. Damit drücke ich meine Kunst nochmal anders aus als mit der Musik. Und die Verbindung daraus, das ist das eigentlich Interessante. Und da wurden dann auch wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Wobei man halt schon sagen muss, dass ich jetzt so die so ein bisschen gespaltet, würde ich fast sagen, dass halt junge, aufstrebende KünstlerInnen, die man halt noch nicht so kennt, kaum Budget für Videos haben, während so die Topstars, die können Geld rausblasen, noch und nöcher. Also es gibt ja Taylor Swift-Videos, die kosten über 10 Millionen Dollar. Kann natürlich eine junge Band nicht machen. Und das ist so ein bisschen schade. Andererseits muss man halt sagen, dass es deutlich niedrigschwelliger ist, ein Musikvideo zu machen. Du brauchst gar nicht mehr so ein großes Budget. Du kannst es eigentlich im Prinzip zu Hause an deinem Rechner und mit dem Smartphone drehen. Sieht auch nicht viel schlechter aus. Und
der Unterschied ist ja wahrscheinlich der, dass heute das Publikum viel basisdemokratischer, wenn man so will, mitentscheiden kann, ob etwas ein Erfolg wird oder nicht, weil erstmal steht es dann auf YouTube und wenn es dann irgendwie geil gefunden wird, kriegt es irgendwie 1000, 10.000 Millionen Klicks und dann werden auch andere darauf aufmerksam merken, aha, da ist ja was. Früher, und das war der Unterschied, musste man, und das kann man alles in eurem Buch ja auch sehr gut nachlesen, musstest du auf MTV oder Viva stattfinden, aus Perspektive von großen Plattenfirmen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja. Da gab es irgendwie Bieterkämpfe, da teilweise damals Jan Plefka und Christian Ander von Selig haben darüber erzählt, wie dann gebuhlt wurde um ihr nächstes Video, läuft's bei MTV, läuft's bei Viva. Da musst du aber stattfinden, um wahrgenommen zu werden, damit die Platte auch ein Erfolg wird. Ja. Das ist heute nicht mehr so, aber deswegen gab es natürlich zumindest von großen Plattenfirmen diese großen Budgets. Ist es jetzt so, wie du sagst, dass Künstler und Künstlerinnen wie Kendrick Lamar, Taylor Swift, die ja riesengroß sind und auch entsprechend Kohle haben, sich das leisten, das zu tun, weil sie wieder Bock haben oder weil sie trotzdem müssen nicht unbedingt ein geiles 6-Minuten-Video machen, aber wir brauchen mindestens 30 coole Sekunden für Social Media.
Die haben einen sehr, sehr hohen eigenen künstlerischen Anspruch und die haben auch das nötige Kleingeld, um den dann entsprechend umzusetzen. Und ich denke, dass der Wert, den ein gutes Musikvideo haben kann, wird wieder höher eingeschätzt. Und ich bin beruhigt, weil ich mir um die Zukunft des Musikvideos als Kunstform jetzt erstmal keine Sorgen mache. Und jetzt muss man mal abwarten, wie die ersten komplett KI-generierten Musikvideos aussehen. Ob das dann nicht wieder zu so einem Backlash führt, weil, ja, schwer zu sagen. Aber im Moment finde ich sehr viele gute Musikvideos immer noch.
Ich möchte noch ganz kurz, weil wir haben jetzt über die Big Player gesprochen, MTV, wie war deine Zeit dabei, dein Blick auf die Musikvideos, die großen Dinger? Es gab ja auch, abgesehen davon, Musikfernsehen. Was sind denn deiner Meinung nach noch die Formate gewesen, die man vielleicht zu Recht oder Unrecht verpasst hat, wo Musik in den 90ern auch stattfand? Also ich kann mich an Hast du Töne erinnern mit Matthias Optenhövel, was glaube ich schon eher ein Nuller war, ich weiß gar nicht genau, Hitclip, was im WDR, glaube ich, lief. Und dann eher schon Ende der 80er Mosch, Sabina Klaassen und Götz Kühnemund auf RTL Plus, bevor das Internetformat RTL Plus hieß. Also auch, wo es um Metal ging, was ja auch so dein Ding ist.
Ja.
Gab es da noch irgendwas, wo du gedacht hast, schade, dass das niemand so richtig wahrgenommen hat?
Es gab in den 80ern so eine Show im dritten bayerischen Fernsehen. Das war auch die Sendung, wo ich Fade to Grey von Visage das erste Mal gesehen habe. Die hat kaum jemand geguckt damals. Da hat, ich glaube sogar, Thomas Gottschalk war einer der ersten Moderatoren da. Und was ich immer ganz gut fand und was ich im Nachhinein erst zu schätzen wusste, ist Bananas. Aus den 80ern. Ja. Also eigentlich so ein bisschen eine Ulk-Show, aber die hatten immer super progressive musikalische Gäste und ich werde nie vergessen, als Depeche Mode mal aufgetreten sind und als man denen lebende Hühner in die Hand gedrückt hat und den Auftritt in so einer Stallkulisse performt hat. Es gibt schon Perlen, was Musik im Fernsehen betrifft, aus den 80ern und auch noch aus den 90ern.
Das war aber auch noch diese Zeit, ich meine, da gab es ja auch noch Ronnys Popshow und so, also wo einfach so dieser deutsche Zwang irgendwie bestanden hat, Musik nicht richtig ernst zu nehmen für das, was es ist, sondern es ist halt Unterhaltung und so, und da kann man jetzt gerne auch
eine Tradition. Setzt Affen dahin, der da moderiert.
Von Otto Walkes synchronisierten Affen und sowas, der dann die Sisters of Mercy oder keine Ahnung ansagt, genauso in der Tradition auch die gespielten Witze von Ilja Richter in Disco und so, also dass das immer auch irgendwie so ein Geblödel war, genauso ähnlich auch wie die Pornoindustrie. Industrie. Also ja auch immer noch mit so einem Alpengeblödel und so Volksschauspielern dabei, dass das alles irgendwie immer noch so
zugänglicher.
Genau, also nicht diese Ernsthaftigkeit hatte, wie man es im UK natürlich schon ständig hatte.
Was ich, Stichwort, nicht Ulk-Figuren, obwohl es geht jetzt hier auch um einige davon, vielmehr dein Job an sich als VJ, als Moderator. Du bist, wie gesagt, nicht nur uns persönlich, sondern ich glaube auch für viele andere eines der Gesichter der 90er und darüber hinaus, wenn man an Musikfernsehen denkt. Meine Bibel des Fernsehens sozusagen, wäre ich gläubiger Katholik gewesen, hätte ich es zu Recht so nennen können, war Viva 2 vor allen Dingen, Two Rock, das war mein Ding und auch andere Sendungen dort, aber vor allen Dingen das. Jetzt hast du es als einer der wenigen geschafft, korrigiere mich, konstant seitdem dabei zu bleiben und sogar der Musik treu zu bleiben dabei und frei von Zynismus zu bleiben, was ich erstmal eine hohe Leistung finde, weil das schaffen viele nicht. Es gab zu deiner Zeit in den 90ern, aber auch dann in den Nullern ja sehr viele andere Moderatoren, Moderatorinnen, die teilweise riesengroße Karrieren gestartet haben beim Musikfernsehen und später woanders landeten, also allen voran Stefan Raab, Klaas Häufer Umlauf, Christian Ulm danach. Ich gehe davon aus, dass du nicht traurig darum bist, dass du jetzt nicht in Stefan Raab geworden bist, sondern dass du überhaupt das weitermachen konntest, was du gemacht hast. Aber gab es andere Leute, wo du es jetzt ein bisschen schade findest, weil du hast ja sehr viele Leute dort begleitet in deinen Sendungen, in deinen Kolleginnen und Kollegen, wo du denkst, ah Mann, das war so ein Talent und schade, dass sie oder er das nicht weiterverfolgt hat, ob aus freien Stücken oder aus anderen Gründen heraus?
Also die, bei denen ich mir damals schon dachte, das ist nur der Anfang von etwas Großem, dieses im Musikfernsehen jetzt sein. Aus denen, viele von denen hast du schon genannt. Also für mich ist Christian Ulmen und Nora Tschirner, es ist halt auch saulustig, ne? Also Christian, der hat sich ja nie als klassischen Moderator verstanden. Der hat ja immer nur sich als jemanden begriffen, der einen Moderator darstellt. Also im Prinzip war er damals schon Schauspieler. Und Nora Tschirner, ähnlich gelagert, die hat ja mit mir zusammen, also war meine Vertretung bei den MTV News am Anfang, hat dann noch Chartsendungen und anderes bei MTV moderiert. Und Nora hat sowas Lustiges gesagt, weil die haben ja schon zusammen eine Sendung gemacht bei MTV, also Ulmens Auftrag, haben die beiden zusammen gemacht. Und sie hat dann gesagt, es ist so lustig zu sehen, wie die beiden, die mal so ganz spackig bei MTV rumgeturnt sind, eigentlich ohne jegliche Veränderung dann als Ermittler in der Primetime gelandet sind. Beim Tatort. Und das ist wirklich so. Also man, ganz vieles, was man im Tatort sieht, die haben sogar so Running Gags, bauen die ein oder haben die eingebaut. So dieses Hude, das dann immer gerufen wird. Oder Fröbel, Fröbel. Das ist ja alles schon zu MTV-Zeiten entstanden. Und die sind, also das, oder Heike Makatsch. Also es ist aus so vielen was geworden. Und eigentlich aus allen, wo ich mir gedacht habe, die hätten es verdient. Und die anderen, also ich kann mir jetzt auch schlecht ein Urteil über Kolleginnen und Kollegen anmaßen und sagen, da wäre mehr drin gewesen oder die sind zu Unrecht so groß geworden. Generell ist das Musikfernsehen der 90er war eine perfekte Möglichkeit für viele Leute, sich vor der Kamera auszuprobieren. Man durfte Fehler machen, man durfte vor allen Dingen man selbst sein vor der Kamera. Ich musste mich nie verbiegen, ich musste nie was sagen, das mir andere Leute in den Mund gelegt hätten. Und das ist halt einfach ein Riesengeschenk, das ich bis heute sehr zu schätzen weiß, dass jemand wie ich habe mich nie als klassischen Moderator begriffen, sondern immer als vor der Kamera stehenden Musikredakteur. Der hat das, was er vorher geschrieben hat oder teilweise auch im Radio erzählt hat, dann vor der Kamera erzählt hat. Und ich habe mich nie so als irgendwie süßen Boy begriffen, der unbedingt mal ins Fernsehen musste. So, ganz im Gegenteil. Also ich habe mich ja bisher zuletzt auch fast ein bisschen dagegen gewehrt. Aber dass ich dann das machen durfte und so lange auch und so exponiert, das ist halt ein unfassbares Geschenk.
Apropos süßer Boy, letzte Frage. Wir haben diese Frage auch schon Nils Bogelberg, Stichwort süßer Boy, gestellt, als er in der ersten Staffel zum Thema Grunge bei uns zu Gast war. Auch eine tolle Folge, kleine Hörempfehlung hier an dieser Stelle. Da war eine der Fragen, Nils, weißt du, und jetzt, Markus, weißt du, was aus Frank Lemmermann geworden ist?
Nein. Das ist lustig, dass du mich das fragst, weil wir natürlich auch im Zuge der Recherche für dieses Buch mit der einen oder anderen Person über Frank Lemmermann gesprochen haben und keiner wusste, was aus ihm geworden ist.
Große Rätsel.
Ja. Hast du den mal gegoogelt?
Ja, nicht viel gefunden, nur so, der hat noch irgendwie 2, 3 Formate bei, was war das, Super RTL?
Sowas, genau, so. das weiß GSF ich auch noch.
Und da verliert sich die Spur.
Aber was er jetzt macht, ich weiß es nicht.
Das große Mysterium des Popfernsehens. Frank, wenn du das hörst, melde dich doch mal.
Ja. Wir brauchen noch Gäste.
Wie geht's denn so?
Wir haben auch Haarspray da.
Lustiger.
Ich habe dich eingangs der ersten Folge unserer 2 Folgen hier mit deinem Satz zitiert, dass du sagen würdest, ich werde nie sagen, früher war alles besser. Trotzdem die Frage, gab es irgendwas, was für dich früher besser war?
Die Frage habe ich mir schon so oft selbst gestellt und ich habe darauf keine andere Antwort gefunden als nein, es gibt nichts, was früher besser war, nur anders. Mhm. Und ich bin halt generell so der Typ, im Zweifelsfall ist morgen immer geiler als gestern. Hm.
Man kann so eine Folge nicht besser abschließen, oder? Nehmt euch das alles mal zu Herzen.
Markus, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön.
War mir ein großes Vergnügen. Danke, dass ich hier sein durfte.
Jetzt musst du noch den letzten Satz sagen.
Kann ich gerne machen. So, Herrschaften, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.